ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 23. August, und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir, das sind schön mal wieder Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ja, ist schön, wieder dabei zu sein, Carsten.
Prima.
Wir gucken auf ein Thema, was uns jetzt seit mehr als zwei Wochen beschäftigt. Vor mehr als zwei Wochen sind ukrainische Streitkräfte nach Russland einmarschiert in die russische Region Kursk. Und so zwischen 10.000 und 15.000 ukrainische Soldaten sollen daran beteiligt sein. Das jedenfalls schätzt der amerikanische Militärexperte Michael Kaufmann. Und es scheint, dass es sich zunächst um eine geheime Operation gehandelt hat. Die ukrainische Seite hat die westlichen Staats- und Regierungschefs offenbar nicht vorab über diesen geplanten Einmarsch informiert. Jedenfalls hat bislang noch niemand aus dem Westen durchblicken lassen, früher von diesem ukrainischen Vormarsch gewusst zu haben. Und so war das auch beim deutschen Bundeskanzler diese Woche. Er war in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau zu Besuch. Das war am Donnerstag. Da war Olaf Scholz dort. Moldau, das ist ja das kleine Land mit der langen Grenze zu Russland. Und dort hat der Bundeskanzler das gesagt.
Zunächst mal ist es so, dass die Ukraine ihre militärische Operation in der Region Kursk sehr geheim vorbereitet hat und ohne Rückkopplung, was der Situation auch sicher geschuldet ist.
Scholz sagte, Deutschland beobachtet die Entwicklung genau. Und ich fand interessant, wie sehr der Bundeskanzler die Begrenzung des ukrainischen Einmarsches nach Russland rein betont hat.
Das ist ja eine räumlich sehr begrenzte und wahrscheinlich auch zeitlich begrenzte Operation, was wir nicht wissen. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt verbietet sich deshalb auch jede weitere Kommentierung. Das kann man sicherlich alles bewerten, wenn die Zeit weiter fortgeschritten ist.
Derzeit ist allerdings völlig unklar, was die ukrainischen Streitkräfte vorhaben in Kursk, wie lange ihre Operation noch dauert, ob sie noch weitere Gebiete erobern wollen und wie das alles mit dem bisherigen Kriegsgeschehen in der Ukraine zusammenpasst. Klar ist, der russische Machthaber Putin und auch seine Militärs sind durch die Aktion von der Ukraine auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und über all das kann ich gleich mit einer Expertin sprechen, die sich schon lange mit Russland und auch dem russischen Militär beschäftigt. Es ist Dr. Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Aber erstmal machen wir einen Überblick, gucken wir auf die Lage in Russland und in der Ukraine. Und wenn alle auf die Region Kursk gerade schauen, tun wir das auch. Aber du, Carsten, willst erstmal in den Osten der Ukraine gehen und auf den Donbass gucken.
Genau, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, denn weil alle auf Kursk gucken und dort sozusagen jeden Meter, den die Ukraine vorankommt, fast schon feiern, zumindest die Pro-Ukraine-Leute natürlich, sieht es eben dort an den anderen Teilen der Front weiter sehr, sehr schlecht aus für die Ukraine, teilweise sogar extrem kritisch. Ein Beispiel: Russland hat nach langen Kämpfen jetzt den Ort New York, nichts zu tun mit New York in Amerika, eher mit dem, wie ich gelesen habe, York im alten Land bei Hamburg. Da sind wohl Leute hergekommen, die diese Stadt mal gegründet haben. Dieser Ort ist jetzt also in russischer Hand vollständig eingenommen. Das wird nicht nur gemeldet, sondern das ist auch inzwischen bestätigt vom ukrainischen Generalstab, indirekt zumindest, weil der gesagt hat, dieser Ort sei nicht länger umkämpft. Problematisch für Kiew dabei ist, dass dieser Ort relativ nah an der Stadt Torjetsk liegt und die wiederum ist schon eins der größeren Ziele der russischen Armee in der Region, jetzt eben noch gefährdeter. Und das Ganze so ein Symbol, ein Zeichen für den Ernst der Lage aus ukrainischer Sicht an diesem Frontabschnitt. Und es gibt da auch noch andere Dinge, die Kiew nicht passen werden, zum Beispiel russische Vorstöße auch in Richtung Pokrowsk, das ist im Osten der Ukraine an der Front. Da mussten ukrainische Truppen sogar einige Stellungen aufgeben unter dem Druck der Angreifer. Allerdings meldet zum Beispiel das Institute for the Study of War, aber auch andere Medien haben die russischen Streitkräfte es wohl nicht, bislang nicht geschafft, die Ukrainer dort einzukesseln. Das hatten sie wohl vor. Auch bei Robertyne im Süden des Landes und südwestlich der Bezirkshauptstadt Donetsk sind Meldungen zufolge die russischen Streitkräfte weiter auf dem Vormarsch. Da ist allerdings von kleineren Vorstößen nur die Rede. Ansonsten gibt es keine Berichte über größere Veränderungen an der Front.
Dann lass uns mal auf die neue Front gucken, auf die in der Region Kursk. Wie sieht's dort aus, jetzt mehr als 2 Wochen nach dem Vorstoß der Ukraine?
Es bestätigt sich eigentlich eine Entwicklung, die wir auch schon in vergangenen Podcasts angesprochen haben. Die ersten Tage waren halt sehr dynamisch, weil sie diesen Überraschungseffekt hatten. Der nutzt sich dann aber doch recht schnell ab und in einem Moment kommen die ukrainischen Streitkräfte nach allen Berichten, die ich so lese, wohl weiter voran. Sie haben die Initiative, also das Momentum, aber diese Fortschritte sind doch deutlich langsamer, als dass es bisher so der Fall war. Da ist wirklich mal vom Kilometer die Rede und nicht von wesentlich mehr. Es gibt regierungskritische russische Medien allerdings und auch ukrainische, die sich wiederum auf Quellen im Moskauer Machtapparat berufen und die sagen, dass möglicherweise auch, weil die Dynamik dort so etwas nachgelassen hat, Moskau jetzt gesagt hat, die Rückeroberung dieser verlorenen Gebiete hat für uns gerade mal keine Priorität. Weitere Eroberungen an anderen Teilen der Front im Osten sind wichtiger. Das soll im Moment ja so die Politik Moskaus sein. Das betreffe auch die Verlagerung von Truppen. Das ISW sagt, dass die russische Führung wohl bereit ist, im Moment eine ukrainische Besatzung in dieser Region sogar über mehrere Wochen hinzunehmen. Da gibt es aber auch andere Berichte, Anna. Und zwar ist da wiederum die Rede davon, dass Russland zum Beispiel Teile mindestens eines Luftlanderegiments aus der Region um Saporischschja jetzt in die Region Kursk verlegt habe. Das wichtigste Ziel vermutlich, den Kampf dort gegen die Ukrainer effektiver zu machen. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass dort im Moment doch relativ viele schlecht ausgebildete und auch sehr schlecht motivierte Wehrpflichtige Russlands im Einsatz sind. Das russische Militärkommando hat diesen Berichten zufolge auch weitere Einheiten, die eigentlich für die russische Offensive in der nördlichen Region um Kharkiv vorgesehen, auch zur Verteidigung nach Kursk eingesetzt. Bestätigen lässt sich das aber natürlich unabhängig im Moment nicht.
Und Russland greift ja unterdessen weiter Ziele in der Ukraine an, auch weit hinter der Front, zum Beispiel immer wieder auch in Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt. Aber auch die Ukrainer versuchen ihrerseits, die Russen anzugreifen auf dem eigenen, auf dem russischen Gebiet. Was machen
genau
sie da?
Genau das machen sie. Ja, sie machen das nach unserem Wissen ohne westliche Waffen, aber eben doch wohl wirkungsvoll mit Drohnen zum Beispiel, aber auch mit Gleitbomben. Wir haben ja viel darüber berichtet, dass die russische Seite diese leicht modifizierten Bomben abwirft auf Ziele in der Ukraine. Die lassen sich halt steuern und aus größerer Entfernung abwerfen. Jetzt scheint die Ukraine sowas auch zu haben. Du hast es gesagt, Flughäfen, ja, waren Ziele offensichtlich auch mit Erfolg. Wir lesen nämlich an diesem Freitag, dass zum Beispiel das Tempo der russischen Luftoperationen, das sind eben die Angriffe auf Ziele in der Ukraine, in den meisten Gebieten abgenommen hat. Man ist sich aber noch nicht ganz klar, woran das liegt, warum dort es weniger Angriffe gibt. Möglicherweise eben, weil tatsächlich einige der ukrainischen Angriffe erfolgreich waren. Es hat sie eben gegeben auf Ziele zum Beispiel im Oblast Wolgograd oder in der Region Krasnodar. Wir lesen von zerstörten oder beschädigten russischen Kampfflugzeugen und Bombern. Es gibt auch immer bei X früher Twitter mal Filmchen. Da ist viel zu sehen. Meist sind es große Feuersäulen, große Rauchwolken, unter anderem auch Treibstofflager sollen dort und sind angegriffen worden. Einige mit tagelangen Bränden, die nicht gelöscht werden konnten. Ganz aktuell ein Beispiel, es gibt einen Hafen in dieser Region Krasnodar, da ist sogar offiziellen Angaben zufolge jetzt eine mit Treibstofftanks beladene Fähre durch ukrainischen Beschuss in Brand geraten und gesunken. Das hat ein russischer Krisenstab mitgeteilt. 30 große Tanks sollen an Bord dieser Eisenbahnfähre gewesen sein. Da gab es eben auch ein Video mit dramatischen Bildern, große Flammen, man kennt das mittlerweile. Allerdings, wenn man das ins große Ganze setzt, habe ich den Eindruck, dass das, also diese ukrainischen Angriffe, doch eher, was die Wirkung angeht, Nadelstiche sind. Psychologisch ist die Wirkung wahrscheinlich sogar größer als tatsächlich, wenn man dieses riesige Russland sich anguckt, was die Logistik angeht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die dauernden russischen Angriffe auf ukrainische Infrastruktur dann doch wohl wesentlich mehr Wirkung zeigen und auch zeigen werden. Das ist auch so eine aktuelle Meldung, denn die ukrainische Regierung geht, weil eben so viel Strom- und Energieinfrastruktur kaputt ist, von einem bitteren Winter aus, vom härtesten Winter sogar in unserer Geschichte. Das hat der Energieminister Haluschenko bei einer Videokonferenz gesagt. Der Winter werde noch schwerer als die vergangenen. Da ist die Rede von einem großen Mangel an Strom und jetzt müssen sich die Ukrainer eben auf massive Stromabschaltungen und im Winter richtig schlimm eben auch auf Heizungsausfälle einstellen.
Zum Schluss, lass uns noch einen Blick über den Atlantik werfen auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Und es war ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der große Auftritt von Kamala Harris, der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten.
As President, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies.
Ja, genau. Großer Jubel bei den vielen Delegierten. Kamala Harris mit einem klaren Bekenntnis für die bisherige eigentlich Politik, was die Ukraine angeht, aber eben auch, was die NATO-Politik angeht. Sie hat versprochen, Biden weiter beizustehen und das kam einfach gut an bei diesem Parteitag. Sie hat eben auch gesagt, da sind wir ganz anders als die Republikaner. Trump, dem hat sie vorgeworfen, dass er damit gedroht habe, die NATO im Stich zu lassen. Und das wiederum sei doch eine Ermutigung für Wladimir Putin, in Europa einzumarschieren. Das sind ein bisschen sehr dramatische Worte, aber es sind auch Parteitage, da muss man halt immer eine Menge abziehen. Erstmal bleibt hängen, wenn Harris Präsidentin werden sollte. Im Moment wird so 50-50, die Chancen werden eingeschätzt. Dann wird es, was die NATO angeht, bestimmt nicht ganz so schlimm wie unter Trump, wäre aber, glaube ich, auch naiv anzunehmen, dass sie überhaupt nichts von den Bündnispartnern jenseits des Atlantiks einfordert. Also der Druck auf Europa, auch auf Deutschland, wird natürlich auch unter Harris groß bleiben. Dazu passen trotzdem jetzt diese Meldung. Amerika, da gibt es Angaben von Regierungsvertretern, plant aktuell zusätzliche Militärhilfen für die Ukraine. Umfang etwa 125 Millionen Dollar. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur AP. Da geht es um Luftverteidigungsraketen. Es geht um Munition für HIMARS, Mehrfachraketenwerfer, viele andere Waffen, Ausrüstung und Fahrzeuge. Das wird in Kiew sicherlich sehr willkommen sein. Zelensky, der Präsident, hatte ja gerade gesagt, wie dringend das ist. Und wir haben ja auch auf die Front geguckt. Da sieht es halt in Teilen gar nicht so gut aus. Und dazu passt wieder zum Schluss jetzt noch eine ernüchternde Meldung. Die wird gerade berichtet in vielen ukrainischen Medien. Aber auch der US-Nachrichtendienst Bloomberg hat sie aufgenommen. Schlagzeile war, sowohl der Ukraine als auch Russland fehlen die militärischen Mittel, um große Offensiven zu starten. Das ist ein Bericht der Defense Intelligence Agency, das ist der Geheimdienst des Verteidigungsministeriums, der dort zitiert wird. Und da kommen die Experten zu einer Lageeinschätzung, die eben sagt, dass beide Seiten, die russischen Angreifer, aber auch die ukrainischen Verteidiger, doch auf eine Pattsituation zusteuern. Das wird ja schon lange eigentlich vorhergesagt, dass es am Ende dazu führt. Begründung, die Ukraine verfüge noch nicht über die Munition, um Russlands Fähigkeit pro Tag etwa 10.000 Artilleriegeschosse abzufeuern, in irgendeiner Weise zu matchen. Die haben einfach nicht genug. Die Streitkräfte der Ukraine seien zwar weiterhin zur Verteidigung fähig, aber ein halbes Jahr lang in die Zukunft geguckt, auf jeden Fall nicht zu groß angelegten Gegenoffensiven. Russland hingegen habe eine Strategie zur Erschöpfung der Ukraine, zur Abnutzung verfolgt, unter großen Opfern, und sei deshalb in der Lage, zwar eine Pufferzone aufrechtzuerhalten, die die eigenen Truppen erobert haben, aber auch nicht stark genug, um einen, wie es heißt, tieferen Vormarsch in ukrainisch besetztes Gebiet, zum Beispiel wie die Stadt Kharkiv, auch nur anzudrohen, geschweige denn umzusetzen. Das heißt, die beiden Seiten sind doch weit abgekämpft. Das ist der Bericht. Und ja, wir haben eben schon öfter darüber berichtet. Es hat zum Beispiel auch ein ehemaliger Joint Chiefs of Staff, der US-General Mark Milley, schon gesagt und wurde damals heftig dafür verprügelt, dass der Konflikt kurz vor einer Sackgasse stehe. Im Moment sieht es einfach so aus. Und das werden wir später dann nochmal besprechen. Dann ist eigentlich der nächste logische Schritt, geht an den Tisch und verhandelt.
Danke, Carsten. Ich kann jetzt über die ganze Situation sprechen mit einer Expertin, die sich sehr gut auskennt mit Russland und vor allem auch mit dem russischen Militär. Die russische Außen- und Sicherheits- und Militärpolitik, das sind ihre Schwerpunkte. Und ich wollte mich schon länger mit ihr für Streitkräfte und Strategien verabreden. Beim ersten Versuch hat es terminlich nicht geklappt. Umso mehr freue ich mich, dass sie jetzt Zeit hat. Dr. Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Herzlich willkommen, Frau Klein.
Danke, Frau Engelke.
Frau Klein, wir haben am Anfang dieser Folge den Bundeskanzler gehört, wie er gesagt hat, dass die Ukrainer diese Aktion sehr geheim vorbereitet haben. Wie überrascht waren Sie von dem ukrainischen Einmarsch in die russische Region Kursk?
Also es war durchaus eine Überraschung. Zum einen ist es ja tatsächlich das erste Mal, dass fremde Truppen auf russisches Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg vordringen. Dann ist es so, dass diese Operation tatsächlich wohl nicht vorab kommuniziert worden ist an die westlichen Beobachter und auch, dass es doch so schnell gelungen ist der Ukraine und dass so wenig russische Gegenwehr da war, ist auch in gewisser Weise überraschend gewesen.
Warum meinen Sie, hat die ukrainische Seite offenbar den westlichen Partnern nicht vorher Bescheid gesagt?
Ich denke, dass es Zurückhaltung gegeben hätte, aus der Sorge heraus, dass dies ein Eskalationsrisiko beinhaltet. Und das ist ja auch einer der Gründe, die Selenskyj implizit genannt hat, dass man zeigen will, dass die roten Linien, die man im Westen annimmt über russische Eskalationsmöglichkeiten, so nicht gegeben ist. Und die ja auch die Grundlage ist, für viele westliche Staaten Militärhilfe zu drosseln, was die Reichweite oder die Art der Waffensysteme anbelangt, die man liefert.
Sie haben gesagt, Sie waren auch überrascht. Für wie sinnvoll halten Sie jetzt die Militäroperation der Ukrainer, nach Russland reinzugehen?
Also militärisch ist das ein sehr riskantes Spiel, würde ich sagen. Denn man hat jetzt drei Fronten auf der ukrainischen Seite. Die Russen dringen weiter in Donetsk vor in der Region. Das war ja eines der militärischen Ziele, auch dass man ablenkt von diesem Frontabschnitt, was man so im Moment noch nicht sehen kann. Also militärisch riskant, politisch kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, was Selenskyj dazu gebracht hat, diesen Schritt zu gehen.
Was meinen Sie, sind so die Hauptpunkte, die ihn dazu bewogen haben werden?
Also das eine ist, und er sagt ja sehr klar, die Verhandlungsposition der Ukraine für den Herbst zu stärken. Und dazu muss man militärisch stärker dastehen als im Moment und auch etwas zum Verhandeln an Verhandlungsmasse einbringen. Und das kann man natürlich jetzt, indem man russisches Gebiet temporär besetzt hält und indem man auch eine große Zahl von Gefangenen macht. Das zweite ist, und ich glaube, darum geht es noch fast ein bisschen stärker, ist auch, wie sieht man denn eigentlich darauf, wie die Ukraine sich schlägt, also die Perzeption mitzumanagen, wo man ja auf westlicher Seite zum Teil mittlerweile schon so die Vorstellung hatte, na, da ist nicht mehr besonders viel zu erreichen, man muss ja doch Druck auf die Ukraine ausüben, jetzt zu verhandeln, lieber mehr herzugeben. Also es geht auch darum zu zeigen, dass die Ukraine ein Momentum nutzen kann und schaffen kann und in die Offensive gehen kann. Und das Dritte, glaube ich, ist wirklich diese Vorstellung von automatischer Eskalation der russischen Seite, wenn die Ukraine etwas macht, was ihr so vorher eigentlich niemand zugetraut hatte, dass diese Vorstellung automatischer roter Linien, die man nicht überschreiten darf, erstmal ad absurdum geführt wird und gezeigt wird, dass es nicht automatisch so passiert. Und damit sozusagen die Rationale, auf der die Beschränkung der westlichen Waffenhilfe beruht, neu zu denken. Das ist aber etwas, was noch gar nicht ausgemacht ist. Also man kann jetzt natürlich leicht sagen, Russland reagiert noch nicht besonders hart. Ja, tut es nicht. Und ich glaube, da spricht viel dafür, dass die roten Linien flexibler sind, als man sie vielleicht oftmals gedacht hat. Aber es heißt nicht, dass nicht vielleicht doch noch eine harte Reaktion kommt.
Sie haben die russische Reaktion angesprochen und in der Tat, Russland hat bislang militärisch eher langsam auf den ukrainischen Einmarsch reagiert. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
Das liegt an der schlechten Vorbereitung. Man war wohl völlig überrascht auf russischer Seite. Es gibt Berichte, wonach der Generalstabschef Gerasimov über die Vorbereitung informiert gewesen sei, aber das nicht nach oben weitergegeben hätte. Kann man spekulieren, ob er einfach nur schlechte Nachrichten in so einem System nicht nach oben geben wollte oder ob er es einfach nicht glauben wollte. Aber es zeigt, dass man in dieser Region militärisch schlecht auf so einen ukrainischen Vorstoß vorbereitet war. Die dort stationierten Truppen sind primär aus Wehrpflichtigen bestehend. Man muss jetzt erstmal Kräfte formieren, um dort gegen die ukrainischen Kräfte vorgehen zu können. Und dann zeigt es aber auch, und das ist typisch für dieses autoritäre System, das aber auch sehr dysfunktional ist, wenn es um Krisensituationen geht, dass die Kräfte vor Ort politischer Art, also Gouverneure und Behörden, eigentlich überhaupt nicht in die Eigeninitiative gegangen sind. Das haben wir schon bei der Wagner-Meuterei gesehen, auch bei der Covid-Pandemie, weil man in so einem System wartet, bis die Order von oben kommt und man nur nicht so sehr in die Eigeninitiative geht, weil man sonst Sorge hat, den falschen Schritt zu machen oder als politisch ambitioniert zu gelten.
Sie haben oben angesprochen, das ist in Russland, in Moskau ja der russische Machthaber Putin und der scheint von dem ukrainischen Vormarsch in sein Land auch überrumpelt zu sein. Und jetzt scheint er aber so zu reagieren wie jemand, der der Welt sagen will, gehen Sie bitte weiter, hier gibt's gar nichts zu sehen. Das sei das neue Normal, ist glaube ich so diese Formulierung. Warum macht er das?
Ja, das ist wirklich nicht erstaunlich, sondern es passt eigentlich dazu. Man will den Narrativ kontrollieren. Also das, wie man darüber zu denken hat, nämlich dass es nichts Außergewöhnliches, nichts Schlimmes ist, kein Schlag gegen das Regime, kein großer Sieg der ukrainischen Seite, sondern quasi eine kleine Lappalie, mit der man über die Zeit schon irgendwie fertig wird. Die Bevölkerung solle sich doch bitte beruhigen, man hat das alles ganz klar im Griff. Das ist sozusagen die Erzählung, die man aufbaut, um eben zu vermeiden, dass die Leute darüber nachdenken, dass das schon ein ganz schöner Schlag ist, der da eigentlich stattgefunden hat und ein ganz schöner Schlag auch in das Prestige Russlands und der russischen Streitkräfte. Und so möchte man Protest, der ja sowieso kaum sich formieren kann, weil er unterdrückt wird, klein halten, aber vor allem auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen zu zweifeln beginnen, ob das viel Sinn macht, auch klar sagen, wir haben noch alles unter Kontrolle.
Jetzt sieht es ja so aus, als hätten sie erstmal die russische Seite nicht alles unter Kontrolle. Wie peinlich ist das für Putin? Oder ist es so, okay, dann ist es jetzt ein bisschen peinlich, aber da gab es schon anderes. Sie haben die Wagner-Söldner schon erwähnt. Das wird ihn auch weiter nicht ankratzen in seiner Autorität.
Im Moment sieht es nicht so aus, als ob seine Autorität angekratzt wird. Dadurch ist es ein kleines Gebiet. Man kann sagen, das ist eine Lappalie, das dringt nicht weiter auf russisches Gebiet vor. Dann ist es ja so, dass die Gesellschaft in weiten Teilen apathisch ist, also sich aus der Politik zurückhält, damit gar nichts zu tun haben will, solange das normale Leben irgendwie nicht großartig angetastet wird. Und das wird durch diese Operation in Kursk für den Großteil der russischen Menschen eigentlich noch nicht. Das wäre anders, wenn jetzt als Reaktion darauf zum Beispiel eine neue Mobilmachungsrunde ausgerufen werden würde, die dann wirklich einen Großteil der männlichen Bevölkerung Russlands betreffen würde. Das wäre eine andere Qualität.
Ich möchte einmal nochmal auf die Ukraine schauen und auch auf das Kalkül der Ukraine für eben diesen Einmarsch in der Region Kursk. Das könnte ja auch gewesen sein, so ist die Vermutung, dass russische Truppen aus dem Donbass, aus Donetsk, Sie hatten das ja auch erwähnt, das ist ja auch eine Front, an der die Ukrainer schon lange kämpfen und wo es für sie halt auch gar nicht gut läuft mit den Kämpfen und dort halt russische Truppen wegzulocken. Da liegen knapp 600 Kilometer zwischen der Region Kursk und dem Donbass, aber bisher macht es nicht den Eindruck, als würden russische Soldaten im Donbass nach Kursk verlegt, oder?
Im Moment sehen wir das nicht, sondern wir sehen, dass Russlands Truppen weiter vorankommen, langsam, aber weiter vorankommen. Und die entscheidenden Punkte werden dann eher die Einnahme möglicherweise größerer Städte sein und das Vordringen von der zweiten zur dritten Verteidigungslinie. Und dann würde es für die ukrainische Seite in Donetsk in der Region deutlich schlechter aussehen. Also wir sehen hier nicht, dass dieses ukrainische Kalkül im Moment aufgeht, dass man ablenkt groß von dieser Donetsker Angriffswelle, die Russland ja schon seit langem macht.
Da geht es ja vor allen Dingen dort im Donetsk um die Bergbaustadt Pokrovsk ist, und auch die gesamte Region Pokrovsk. Diese ehemals 60.000 Einwohner Stadt ist aus strategisch-militärischen Gründen sehr wichtig. Also anders als damals Bachmut oder Avdiivka, die ja so kleinere Orte waren, wo es eine symbolische Bedeutung hatte, als die Russen sie eingenommen haben, aber nicht so sehr strategisch. Das ist jetzt ja bei Pokrovsk anders. Wenn Pokrovsk in die Hände der Russen fallen sollte und so wie unsere Korrespondenten berichten, bereiten sich ja die Menschen in dieser Region, die Ukrainer, auch durchaus darauf vor, dass sie die Region verlassen. Was nutzt dann den Ukrainern diese Geländegewinne in der Region Kursk?
Also wie gesagt, das ist eines das militärische Ziel. Dann ist es nicht unbedingt, dass man ablenkt, sondern dass man die Russen zwingt, Verstärkungstruppen in diese Region zu senden und vielleicht nicht so schnell voranzukommen in Donetsk, wie es ursprünglich von der russischen Seite auch geplant war. Aber ich glaube wirklich, diese Kursker Operation ist viel stärker politisch motiviert, zu zeigen, dass man zu Überraschungen fähig ist. Weil wir denken ja manchmal so linear, naja, wer gewinnt denn, wenn es heißt, kann die Ukraine durchhalten? Dann zählt man zusammen, wie viele Panzer, wie viele Flugzeuge, wer kann wie viele Menschen mobilisieren. Aber so ein Krieg wird ja nicht unbedingt nur durch dieses Verhältnis von Zahlen bestimmt und von Menge, sondern eben auch von Überraschung, von kluger Taktik, von solchen Momenten. Und da hat die Ukraine gezeigt, dass sie sowas immer wieder auch kann.
Hm. Sie haben die Anzahl angesprochen. Das ist ja immer vor allen Dingen, wenn man auf Russland schaut, ne, da gucken wir drauf. Und auch hier bei uns bei Streitkräfte und Strategien, wenn es um diesen Vergleich Russland-Ukraine geht, immer, dass die Russen mehr Waffen haben, mehr Panzer, mehr Artillerie und auch mehr Menschen. Aber lassen Sie uns erstmal auf so die Ausrüstung, Material schauen. Wie stark ist das russische Militär jetzt noch nach mehr als 2,5 Jahren Krieg mit der Ukraine?
Also sie haben natürlich hohe Verluste bei Material auch zu verzeichnen. Es gibt so eine unabhängige Organisation Oryx, die zählt, also mehr als über 3000 Panzer sind verloren gegangen, 123 Flugzeuge, Raketen und so weiter. Das ist schon sehr stark reduziert. Auch die Lagerbestände sind reduziert, aber es ist auch viel in den Lagern, wobei wir nicht genau wissen, in welchem Zustand, wie viel muss davon noch modernisiert werden oder überarbeitet werden, dann ist es so, dass natürlich der militärisch-industrielle Komplex massiv angekurbelt wurde. Die fahren in Mehrschichtenverfahren. Putin selbst hat gesagt, dass seit Vollinvasion 520.000 neue Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie geschaffen worden sind, die jetzt 3,5 Millionen Menschen umfasst, also eine Menge. Und dann ist es so, dass man natürlich auch Waffen aus dem Ausland bekommt, aus dem Befreundeten, aus dem Iran, Shahed beispielsweise, die Kampfdrohnen oder Raketen, aus Nordkorea Munition vor allem und aus China vor allem Dual-Use-Güter, die man eben braucht, weil man durch die Sanktionen durchaus betroffen ist davon. Und man muss aber insgesamt auch sehen, dass Russland massiv die Verteidigungsausgaben nach oben gefahren hat seit Kriegsbeginn. Wir haben mittlerweile vom Bruttoinlandsprodukt nach offiziellen Zahlen einen Anteil von mehr als 6% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung. Also wenn wir immer über 2 oder 3% diskutieren. Und man muss aber auch sehen, dass das nicht die Endzahl ist, sondern da kommen klassifizierte, also geheim gehaltene Ausgaben in anderen Budgettiteln dazu, sodass es wahrscheinlich real bei weit über 7% liegen wird und quasi ein Drittel der Staatsausgaben Russlands in die Verteidigung geht.
Oh Mann. Und da sprechen wir ja über Material und Munition und Menschen, Soldaten. Das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich besonders beschäftigt haben, Frau Klein. Im Juni haben Sie dazu ein Papier vorgelegt. Verdeckte Mobilisierung über freiwillige Vorbereitung einer neuen Mobilmachung heißt das. Wie erfolgreich läuft das in Russland mit der verdeckten Mobilisierung, Mobilmachung?
Ein gemischtes Bild. Also wir sehen zum einen, dass natürlich viele sogenannte Freiwillige angeworben worden sind als entweder Zeitsoldaten formal bei den Streitkräften oder im Rahmen von freiwilligen Bataillonen der Regionen auch eigene Unternehmen, die eigene freiwilligen Formationen aufstellen. Kosaken, die angeworben werden, Ausländer, die angeworben werden oder eben auch die sogenannten privaten Militärfirmen, die ja in Wirklichkeit nicht privat sind, also wie Wagner, sondern eigentlich nur so eine ausgelagerte Formation sind. Wir haben da keine umfassenden Zahlen, wie viele das tatsächlich sind. Wir sehen aber, dass es immer schwieriger wird, über Anreize diese Leute zu gewinnen. Man hat ja zum Beispiel sehr hohe Zahlungen gemacht für diese Leute. Also selbst Putin hat jetzt angeordnet, zum 1. August bekommt jeder Zeitsoldat, der sich für ein Jahr verpflichtet, einen Anwerbebonus aus dem föderalen Zentrum von mindestens 400.000 Rubel. Plus dann dazu nochmal Zulagen aus den Regionen, die bis zu 2 Millionen gehen, also mehrere 10.000 Euro. Und dazu kommt der Sold, sodass man in einem Jahr, wenn man überlebt, ein Vielfaches von dem Durchschnittslohn verdienen kann. Und dass man so hoch geht mit diesen Boni, zeigt, dass es schwieriger wird, diese Leute zu rekrutieren.
Sie haben auch dazu recherchiert, wie potenzielle Soldaten angesprochen werden oder wie versucht wird, dass russische Männer Soldaten werden. So auch, hatten Sie gesagt, gezielte Ansprache von Menschen mit Schulden?
Also ist das so, das eine ist, man arbeitet über Anreize, man bietet also Geld an vor allem. Es ist vor allem attraktiv für Leute aus armen Regionen mit einem schlechten Durchschnittseinkommen, ohne Möglichkeiten, was zu verdienen. Oder aus Familien in solchen Regionen, die viele Kinder haben, wo man sagt, einer geht und verdient für die Familie. Das andere ist, man arbeitet über Täuschung und Zwang. Also man macht beispielsweise Druck auf Wehrpflichtige, dass sie einen Vertrag unterzeichnen. Das ist so, dass in den Kasernen ein System der sogenannten Großväterherrschaft herrscht, also der vorrangigen Offiziere, aber auch der älteren Wehrpflichtigen, die jüngeren Wehrpflichtigen einfach hänseln, gängeln und ausbeuten. Und so kann leicht ein Vertrag unterschrieben werden, den man eigentlich gar nicht will. Oder man spricht jetzt gezielt Leute an, die Schulden haben, beispielsweise Alimentezahlungen, Kreditzahlungen, die sie nicht leisten können, spricht die mit Werbung an und sagt dann, ihr könnt eure Schulden abbauen, wenn ihr zum Militär geht. Und man weiß nach Untersuchungen, dass ungefähr 30% der neu Angeworbenen jetzt eigentlich solche sind, die deutliche Schulden haben.
Oh. Und wer sticht da noch aus? Also Schulden, dann haben wir ja noch viele Rekruten aus Gefängnissen. Das ist ja auch noch ein Anteil.
Ja, die Gefängnisse, das war etwas, wo zunächst Wagner angeworben hat und dann das Verteidigungsministerium, wo über 50.000, die an die Front gegangen sind, vor allem in den verlustreichen menschlichen Wellentaktiken um Bachmut. Da hat man kann es nicht anders sagen, diese Leute einfach verheizt. Die haben wenig Möglichkeiten, sich dem zu entziehen und sind dorthin gegangen. Dann haben wir aber auch zunehmend Ausländer, die angesprochen werden durch Vorteile wie Geldzahlungen, beispielsweise erleichterte Einbürgerung. Also früher war es so, dass man 5 Jahre warten musste, bis man und die Familie russische Staatsbürger wurden, wenn man sich beim Militär verpflichtet hat. Jetzt ist das nach einem Jahr schon der Fall. Aber auch da wird oft getäuscht oder Druck ausgeübt. Also zum Beispiel, man hat sich vorher normal einbürgern lassen, dann wird man auf einer Razzia am Markt festgenommen, festgestellt, ach, der war noch gar nicht im Militärdienst, sofort eingezogen und an die Front. Oder wenn man Grenzübertritte macht, also zum Beispiel Migranten, die versuchen, über die Belarus-Route zu kommen, Russland-Belarus, dann greift man die auf der Grenze auf und sagt, naja, illegaler Grenzübertritt, ihr habt die Wahl, ins Gefängnis oder an die Front zu gehen.
Und was heißt das dann für die Moral oder auch für die Motivation der russischen Soldaten?
Auch da muss man unterscheiden. Für diejenigen, die zwangsrekrutiert werden, wird die Moral sehr gering sein. Für diejenigen, die wirklich aus ideologischen Gründen sich melden, also weil sie für ein großes Russland im Sinne dieses kolonialen Denkens eintreten, weil sie vielleicht einen Kosakenhintergrund haben, starke orthodoxe Bindungen haben. Von diesen Leuten scheinen schon relativ viele angeworben zu sein und im Kampf zu sein. Man versucht, die gezielt anzusprechen, aber auch das ist für das Regime nicht ganz ohne eine Zweischneidigkeit. Denn aus diesem eher rechten nationalistischen Milieu kommt auch sehr viel Kritik daran, wie dieser Krieg von der russischen Führung geführt wird, nämlich nicht entschlossen genug, nicht mit großen Zielen genug, nicht brutal genug. Und man hat es gesehen, dass zum Beispiel einer dieser Sprecher dieser rechten nationalistischen Kräfte, Igor Girkin oder Strelkov, mittlerweile auch verhaftet wurde, einer dieser Z-Blocker.
Das große Ziel sind ja 1,5 Millionen Soldaten. Das sind eigentlich viel mehr, als Putin bräuchte, um gegen die Ukraine vorzugehen, oder?
Ja, also man hat gesehen, dass während des Krieges die Zielgrößen, wohin die russische Armee sich entwickeln soll, sukzessive ausgebaut worden sind. Zunächst war die Zielgröße 1 Million zu Beginn des Krieges, dann 1,35 und jetzt ist es 1,5 Millionen irgendwann ab 2026. Und das zeigt, dass die russische Führung nicht alleine für den Krieg gegen die Ukraine rekrutiert, sondern dass sie ihr Militär auch für die lange Konfrontation gegen den Westen aufstellt, um hier als militärisch starke Macht politisch Einfluss gewinnen zu können.
Gegen den Westen, also gegen uns. Teilen Sie diese Einschätzung der NATO, dass wir zusehen sollen hier im Westen, dass wir uns vorbereiten sollen auf einen möglichen russischen Angriff innerhalb von 5 bis 8 Jahren?
Zu dem Zeitfenster kann ich nichts sagen. Ich glaube, man kann ein paar Grundannahmen machen. Wenn die russische Seite in der Ukraine gewinnt, wird die Militarisierung der russischen Führung weitergehen, nämlich die Vorstellung, dass die Anwendung und die Drohung von militärischer Gewalt effektiv und effiziente Mittel sind. Und dann wird es auch gegen uns eingesetzt im Sinne von Drohungen, eventuell eben auch im Sinne eines Einsatzes. Und dann ist es natürlich auch so, dass man mit so einem Militär, das man kampferprobt gemacht hat durch das Training im Krieg, durch die Erfahrung des Krieges, natürlich auch einen gewissen Vorteil hat gegenüber westlichen Armeen, die das so nicht in ihrem Trainings, sozusagen in ihrer Geschichte eigentlich mit drinnen haben. Und die Konfrontation selbst, die ist inhärent der russischen Führung, dass man glaubt, dass der Westen der große Feind ist, der Russlands Regime eigentlich aus der Welt heraus putschen möchte.
Es steht und fällt vieles mit dem Verlauf des Krieges in der Ukraine. Und Sie haben ja auch zu Beginn unseres Gesprächs auch schon gesagt, mit Blick auf die ukrainische Offensive im russischen Kursk in der Region, dass es für Selenskyj auch darum gehe, Verhandlungsoptionen im Herbst zu stärken. Sehen Sie denn gerade irgendwelche Chancen für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland? Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass mit Medvedev, der frühere russische Präsident, ja da schon gesagt hat, also mit dieser Invasion der Ukraine wird es jetzt gar keine Verhandlungsoptionen mehr geben.
Medvedev sagt, was er sagt. Ich glaube, man muss das nicht eins zu eins immer für bare Münze nehmen. Aber es zeigt ja klar, die Maximalforderungen sind nach wie vor da, der russischen Seite. Davon sehen wir kein Abgehen. Nämlich, dass die Ukraine sich politisch, militärisch letztendlich unterwirft und dass man einen Siegfrieden im Sinne einer russischen, einer ukrainischen Kapitulation möchte. Um daran etwas zu ändern, glaube ich, reicht die Kursk-Offensive, so wie sie im Moment ist, noch nicht. Da müsste sozusagen mehr kommen. Vor allem aber geht es darum, dass tatsächlich auch die Ukraine langfristig unterstützt wird, dass sie auch diesen sehr schwierigen Herbst und Winter, der ihnen bevorsteht, und zwar nicht nur militärisch, sondern auch was die Energieinfrastruktur anbelangt, gut überstehen kann. Also im Moment ist es ja auch ein Spiel, wer hält wie lange eigentlich durch, unabhängig von diesen einzelnen Frontverläufen. Und da hat die Ukraine eine wirklich bemerkenswerte Resilienz hingelegt von der Gesellschaft her. Darum wird es, glaube ich, sehr, sehr stark auch gehen.
Nun ist der indische Ministerpräsident Modi am Freitag zu Besuch in Kiew. Er war ja Anfang Juli zu Besuch in Moskau. Da gab es diese Fotos, wie er Putin umarmt. Das hat damals bei dem NATO-Gipfel in Washington für ziemliches Stirnrunzeln gesorgt. Aber jetzt ist Modi in Kiew. Könnte Indien ein Vermittler sein?
Es wäre zumindest einer, der ganz gut passen würde, weil er gute Beziehungen nach Russland hat, aber eben auch nicht einseitig nur, sondern auch Richtung Ukraine blickt. Und es ist ja auch so, dass bei der Frage, wie Verhandlungen stattfinden und welche Chance sie haben, wir nicht alleine darauf gucken sollten, wie der Westen sich verhält, sondern beide Seiten versuchen ja sehr stark, den sogenannten globalen Süden auf ihre Seite zu ziehen. Die russische Führung mit all diesen Reisen Richtung Afrika und dem Russland-Afrika-Gipfel beispielsweise und diese Erzählung, dass Russland nie eine koloniale Macht gewesen sei dort und deswegen ganz besonders positiv zu sehen sei, was ja völlig auslässt, dass man in der Umgebung eine koloniale Macht ist. Und aber auch die Ukraine, die versucht eben gerade mit dieser Friedensinitiative, die sie hat, und dem letzten Treffen auch im Birkenstock, diese Länder in Lateinamerika, Asien und Afrika anzusprechen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Kampf von beiden um die Stimmen dieser sehr stimmenkräftigen Leute auch in der UN-Vollversammlung.
Frau Klein, ganz, ganz vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Einschätzung.
Herzlichen Dank, Frau Engelke.
Und das war's für heute mit Streitkräfte und Strategien. Am Dienstag kommt dann die nächste Folge. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester.
Und unsere Podcast-Empfehlung kommt dieses Mal von hier, also hier aus Berlin, aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Was wäre, wenn der Osten immer anders bleibt? Das ist die Frage und darum geht es in der neuesten Folge des Tagesschau-Zukunftspodcasts Mal angenommen. Da hat mein Kollege Torben Ostermann erklärt, welche Antworten er unter anderem bekommen hat auf diese Frage.
Na, tatsächlich haben uns die meisten gesagt, dass sie das gar nicht so schlimm finden würden. Natürlich müssten sich die Löhne aufeinander zubewegen und vielleicht kann der Westen auch was vom Osten lernen, wenn es zum Beispiel um die Kinderbetreuung geht. Aber die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern haben eben andere Erfahrungen gemacht, sind durch die DDR anders geprägt und sowas wirkt nach. Das hat uns zum Beispiel ein Traumaforscher erzählt. Also Erlebnisse, die in der DDR gemacht wurden, wirken bis in heutige Generationen hinein. Eine Kulturschaffung hat uns erzählt, dass sie sich eigentlich total gerne engagiert, aber ein gewisses Unbehagen gegenüber Parteien hat. Das kann schon damit zusammenhängen, dass Erfahrungen mit der Partei, die es in der DDR damals gab, eben häufig auch schlechte Erfahrungen waren. Insgesamt war allen total wichtig zu betonen, dass Ost und West eben unterschiedlich sind, weil die Biografien andere sind, aber dass darin eben auch eine Chance liegen könnte, nämlich gemeinsam besser zu werden.
Mal angenommen, der Osten bleibt anders. Die neue Podcast-Folge gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek.